was kommt. Wir hören den Predigttext für heute aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 8, Abvers 27. Jesus zog mit seinen Jüngern weiter in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er sie: Für wen halten mich eigentlich die Leute? Die Jünger gaben zur Antwort: Einige halten dich für den wiederauferstandenen Täufer, Johannes. Andere halten dich für den wiedergekommenen Elia. Und noch andere meinen, du seist einer von den alten Propheten. Und ihr, wollte Jesus wissen, für wen haltet ihr mich? Da sagte Petrus: Du bist Christus, der versprochene Retter. Aber Jesus schärfte ihnen ein, mit niemand darüber zu reden. Und Jesus und seine Jünger gingen hinaus in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Die Mitte des Markus-Evangeliums im Kapitel 8. Und es ist ein Wendepunkt. Schon rein geografisch ist es ein Wendepunkt, der Norden, der nördlichste Punkt, an dem Jesus jemals war, außerhalb der Landesgrenzen von Israel, Ausland, an der Grenze zweier Welten. Wenn er von dort im Norden wieder umkehrt, geht es in Richtung Süden, in Richtung Jerusalem. Was kommt, wenn er das tut? Er ahnt, was kommt. Soll er? Soll er nicht? Lieber hier oben bleiben, in Sicherheit. Auf dem Weg fragte er seine Jünger, lesen wir. Wir finden ihn auf dem Weg. Jesus bleibt nicht. Jesus kehrt um. Richtung Süden, Richtung Jerusalem. Und auf dem Weg fragte er seine Jünger. Das ist neu. Bisher haben immer sie ihn gefragt. Das ist auch öfters auf dem Weg geschehen. Da kennen wir mehr Berichte. Aber jetzt fragt er sie. Und auf dem Weg fragte er seine Jünger, für wen halten mich die Leute? Was sagen die Leute so, wer ich bin? Was denken die über mich? Wisst ihr das? Die Leute, die ihr so kennt, Nachbarn vielleicht, selbst die Verwandten, wisst ihr, was die von Jesus denken? Die ganz persönlich. Und welche Erfahrungen dahinter stehen, dass sie so von Jesus denken? Welche Allgemeinplätze sie übernommen haben? Was denken die Leute? Die Jünger wissen es und sie zählen auf. Sie sagen zu ihm: Für Johannes, den Täufer. Andere für Elia. Wieder andere für einen der Propheten. Johannes, der Täufer, ein großer Lehrer der Moral, der den Leuten Werte vermittelt, der die Menschen ändern will und der ihnen deshalb sagt, was mit ihnen nicht in Ordnung ist, dass sie sich anders verhalten müssen. Der ihnen sagt, was sie tun sollen und was sie lassen sollen. Ist er das? Andere sagen, das ist Elia, der aufgestanden ist gegen den Leistungsgott Baal, der dagegen gekämpft hat, der gegen soziale Unterdrückung gekämpft hat, der Reformer, der Revolutionär. Ist er das? Andere sagen, einer der Propheten, obwohl eigentlich seit hunderten Jahren es keine Propheten mehr gab. Aber das ist wieder einer der Propheten, so wie Amos oder wie Jeremia, die Leute konfrontiert haben mit sich selber, mit dem, was sie getan haben, mit dem, was Gott von ihnen denkt. Radikal, ohne Rücksicht. Ist er das? Und da heißt es weiter, da fragte er sie, und ihr, für wen haltet ihr mich? Was sagt ihr, wer ich bin? Was andere so sagen, und das hatten wir ja eben, das jetzt nicht nochmal. Wer bin ich für euch? Wer bin ich für dich? Eine Frage, die der Mann aus Nazareth an jeden von uns stellt. In wechselnden Zeiten auf unterschiedliche Weise und vielleicht auch unterschiedlich intensiv. Und dann geht es nicht darum, was sagen andere? Was hast du im Bibelunterricht gelernt? Was sagen sie in deiner Gemeinde? Was sagen deine Eltern? Was sagen deine Freunde? Ich war mal bei einem Seminar an der Uni und da hat der Professor uns diese Aufgabe gestellt. Wir sollten aufschreiben, was denken wir persönlich von Gott? Was ist unser Bild? Das ist was ganz Ungewöhnliches da. Da sagt man mal, was andere denken und was die denken und was man denkt, was vielleicht richtig ist und warum. Aber was wir selber denken, ganz persönlich, das war was ganz Ungewöhnliches, war nicht leicht, das so eben nicht einfach was wiederzugeben, sondern von sich selber. War auch ganz spannend, was die anderen da von sich geöffnet haben. Das ist was, was wir normalerweise vielleicht gar nicht so machen. Also nicht, was denken andere, auch nicht, wer war ich gestern für dich, als du mich kennengelernt hast oder als du das mit mir erlebt hast oder als du da enttäuscht oder erfreut warst. Jetzt und hier, wer bin ich jetzt für dich, fragt Jesus. Und ich vermute mal, dass da vielleicht eine Stille war. Und dann gibt es ja Leute, die sind schnell, schnell im Denken, schnell im Sagen. Petrus ist so einer, der traut sich. Petrus antwortete ihm, du bist der Christus, der Messias, der Gesalbte, den Gott eingesetzt hat, der auf den alle warten, dass er endlich kommt. Weil dann alles besser wird, wenn er kommt. Für Petrus ist das ein Durchbruch. Der ist vielleicht zusammengezuckt, als er sich das sagen hört. Der hat das nicht irgendwo gelernt. Und die anderen sind auch zusammengezuckt. Für Petrus und für die Jünger war diese Antwort erregend, war die elektrisierend, war die eine Grenzüberschreitung. Für uns ist das in der Form gewohnt, es ist abgegriffen und von vielen wird es als Doppelname missverstanden. Vorname Jesus, Nachname Christus. Also das einfach nachzusprechen genügt nicht, damit holen wir das nicht ein, was hier passiert ist. Was denkt ihr selbst über mich? Hat Jesus sie gefragt. Nachdem sie brav aufgezählt haben, was andere gesagt haben. Du, sagt er, für wen hältst du mich? Mal in eigenen Worten. Was würdest du sagen, wenn er so neben dir geht und dich das fragt? Für wen hältst du mich? Wer bin ich für dich? Und dich dann ganz erwartungsvoll und mit viel Zeit anguckt. Wer bin ich für dich? Welche Bedeutung habe ich für dein Leben? Und wenn du sagst, Jesus ist Herr, zum Beispiel, was bedeutet es? Was bedeutet das denn? Was bedeutet das praktisch? Was ist dadurch anders in deinem Leben? Petrus sagt, was in ihm aufsteigt. Und Jesus sagt jetzt nicht, das stimmt oder das stimmt nicht oder ich muss das nochmal, was auch immer. Er sagt etwas anderes. Es heißt, da schärfte er ihnen ein, niemandem etwas über ihn zu sagen. Wenn sie das weiter gesagt hätten, die Leute kommen auf einen ganz falschen Dampfer. Die denken dann an einen erfolgreichen Politiker, die denken an einen Führer, an einen Sieger, der die Römer rauswirft, der Leute sucht, die bereit sind zur Gewalt. Viele Erwartungen gibt es, viele Etiketten. Und wie Jesus wirklich ist, kriegen sie dann gar nicht mit, wenn er mit diesem Etikett kommt. Jesus fragt, wer bin ich? Diese vielen Namen, diese vielen Vergleiche, die wir von ihm kennen, alle ein bisschen richtig, gleichzeitig auch wieder ein bisschen falsch. Wenn ihr wissen wollt, wer ich bin, schaut auf mein Leben. Und das ist das, was hier auch darüber steht. Was kommt? Was wird passieren? Und er sagt, euch sage ich's, was kommen wird, was passieren wird, was das für ein Messias ist, mit dem ihr da unterwegs seid. Und er begann sie zu lehren. Der Menschensohn muss vieles erleiden. Und von den Ältesten und den hohen Priestern und den Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Extrem kurz, ohne Erklärungen, nur nackte Fakten. Was kommt? Leiden kommt. Der Menschensohn muss vieles erleiden. Und auch die, die auf ihn hören, die mit ihm mitgehen. Die Experten, die Einflussreichen, die religiösen Kapazitäten, die werden sagen, das mit dem Jesus, das klang ja interessant, aber das war ein Irrtum, der ist nicht der Richtige. Und dass manche ihn dafür halten, das macht ihn gefährlich. Er wird verkannt, er wird abgelehnt, er wird verworfen, aussortiert. Und dabei wird es nicht bleiben, er wird getötet, sagt er. Klingt hoffnungslos, ist es aber nicht. Es ist nicht das Ende, nach 3 Tagen auferstehen. 3 Tage am 3. Tag, das ist in der Bibel nicht eine einfache Zeitbestimmung, sondern steht immer wieder als ein Ausdruck dafür, der sagt, nach einer Zeit des Leidens greift Gott ein und gibt dem Ganzen eine neue Richtung. Das wird bei ihm auch passieren. Und es heißt weiter, und er sprach das ganz frei und offen aus. Unverschlüsselt, zum ersten Mal. Und wieder ist es Petrus, der von Wort zu Wort immer aufgeregter geworden ist, als er das gehört hat. Das letzte hat er schon gar nicht mehr gehört. Er zerrt Jesus am Arm, ein Stück zur Seite und baut sich vor ihm auf. Vers 32, da nahm ihn Petrus beiseite und fing an, ihm Vorwürfe zu machen. Er sagt ihm, irgendwas läuft hier gerade ganz falsch. Das geht nicht, das kannst du nicht machen, du irrst dich, du setzt gerade alles aufs Spiel. Das ist so ein richtiges Entsetzen bei ihm. Sowas wie, um Himmels Willen, wie kannst du nur? Das doch nicht. Ich stelle mir das so vor wie so eine Reaktion, wenn jemand erfährt, dass ein Mensch, der ihm nahesteht, ein schlimmen Unfall hatte oder sowas. Das geht doch nicht, das kann doch nicht sein. Lassen wir Petrus für einen Moment da stehen und aufgeregt mit den Armen fuchteln und fragen, warum macht er das? Haben sich natürlich andere vor uns auch schon Gedanken gemacht. Man hat gemutmaßt, vielleicht macht er das, weil er leidensscheu ist, weil er Angst hat, wenn Jesus dahin geht und leiden muss, dann trifft es mich auch, dann trifft es uns auch. Und das möchte ich nicht, das will ich nicht. Ich denke, diese Erklärung, die greift zu kurz, so einer ist Petrus nicht. Der zieht das Schwert gegen eine Übermacht im Garten, der steigt aus dem Boot als einziger draußen auf dem See und der geht fast als einziger mit dem verhafteten Jesus mit in den Hof. Petrus ist kein Warmduscher. Das hat andere Gründe. Er macht das aus Überzeugung. Aus dem Empfinden heraus, aus der Überzeugung heraus, das ist falsch, was er da sagt. Das ist ungerecht. Das kann nicht sein, dass das Unrecht gewinnt. Jesus steht unter der Gnade Gottes wie kein anderer. Davon ist Petrus überzeugt. Das hat er erlebt. Das erlebt er. Und deshalb ist es unmöglich, dass er leiden muss. Leiden ist doch Strafe. Leiden, das macht doch Gott mit denen, denen er zeigen will, du lebst falsch und so nicht. Gnade und Leiden, das passt nicht. Das ist für Petrus unvereinbar. Und da muss er widersprechen, da muss er im Namen Gottes widersprechen. Aus Überzeugung und aus Liebe zu Jesus. Deswegen ist er so erregt, deswegen ist er so heftig. Es ist eine dramatische Szene, die wir hier mit wenigen Worten hören. Und Jesus ist ebenso erregt und er ist ebenso heftig. Vers 33. Er aber wandte sich um, blickte auf seine Jünger und fuhr Petrus an. Fort mit dir, Satan, hinter mich. Denn nichts Göttliches, sondern Menschliches hast du im Sinn. Das ist krass. Das geht an den Rand des Erträglichen. Vielleicht ist Petrus wirklich überzeugend. Und vielleicht ist Jesus an diesem Punkt anfällig. Und deshalb die heftige Reaktion, weil das eine echte Versuchung ist, nicht nach Jerusalem zu gehen. Und sich diesem Leiden nicht auszusetzen. Und Jesus erkennt in dieser Versuchung den Versucher, den Gegner. Satan heißt der Gegner, Widersacher. Ausgerechnet im Wort eines wohlmeinenden Freundes, der ihm nahesteht und unterfüttert mit biblischen Argumenten. Dann wäre diese heftige Reaktion so eine Art Befreiungsschlag. Dann richtet sich die Härte mehr gegen sich selber als gegen Petrus. Stark bleiben. Wir lesen, zuerst dreht er sich um, weg von dieser Versuchung, weg von diesem Versucher, hin zu den anderen. Und dann sagt er, geh weg. Petrus steht vor ihm, im Weg, auf seinem Weg nach Jerusalem. Versucht ihm den Weg zu versperren. Geh mir aus dem Weg, mach mir meinen Weg wieder frei. Und dann sagt er, hinter mich. Geh hinter mich. Das klingt vielleicht nach Ablehnung, für Petrus aber wohl nicht. Petrus hat das schon mal gehört, dieses Wort. Das hat sich bei ihm eingebrannt. Genau diese Worte. Geh hinter mich. Ganz am Anfang. Das waren die ersten Worte, die er überhaupt von Jesus gehört hat, an sich persönlich. Und sowas merkt man sich. Im ersten Kapitel des Markus-Evangeliums wird uns das überliefert. Auf, hinter mich, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Luther übersetzt, folge mir nach, aber wörtlich stehen da genau dieselben Worte wie hier, komm hinter mich. Und er, Petrus, hatte das damals gemacht. Er war hinter ihm hergegangen. Und wenn Jesus das so sagt, jetzt erinnert ihn das daran. Komm, Petrus, wieder dorthin, wieder an deinen Platz, mir hinterher, auf meinem Weg. Du dachtest, das ist eine Erregung von Gott her, die du empfunden hast. Ist es aber nicht. Komm wieder hinter mich in meine Nachfolge. Er sagt ihnen, das ist etwas Menschliches, was du empfindest. Das heißt, nichts Schlimmes, nichts Teuflisches, aber es ist falsch in dem Moment. Komm hinter mich. Es ist schroff, was Jesus sagt, das stimmt. Es ist schroff und liebevoll. Harte Liebe. Schmerzlicher wird in der Seele eines Menschen kaum ein Konflikt mitzuempfinden sein, als der ewige Streit zwischen Mitleid und Wahrhaftigkeit. Der ewige Streit zwischen Mitleid und Wahrhaftigkeit. So sagt Eugen Trevermann in seinem Buch über das Markus-Evangelium. Petrus ist oft der Sprecher für die Jünger, der ausspricht, was die anderen denken oder fühlen. Ist Petrus vielleicht auch unser Sprecher, der sagt, was wir denken, was wir fühlen? Vermeiden, was schief gehen könnte. Sicher gehen. Die Versicherungsmentalität, die alles Negative, was passieren könnte, vordenkt und vermeiden möchte. Kein Risiko. Und falls wir was probieren, falls wir was riskieren und dann gibt es einen Verlust, dann fehlt was, dann wäre das doch der Beweis, dass es falsch war. Oder? Weil sich doch Verlust und Leiden und Liebe Gottes widersprechen. Oder? Vielleicht so ein Denken auch gar nicht für uns selber, sondern für andere, für jemand anderen. So eine Fürsorge, so eine manchmal erstickende Fürsorge, so eine bewahrende Angstliebe, die den anderen schützen will, die ihn auch schützen will vor dem, was wesentlich zu ihm gehört vielleicht. Kann das Liebe sein, wenn ich einem anderen das Risiko ersparen will und ihm auch das Risiko seiner eigenen Existenz ersparen will, das, was zu ihm gehört? Ihm mit dem Wagnis auch ersparen will, das Glück des eigenen, das Glück seiner eigenen Entfaltung mit allen Gefahren. Petrus, auch unser Sprecher. Vielleicht auch in dem Wunsch, einen glanzvollen Herrn zu haben. In dem Wunsch nach Klarheit, nach Eindeutigkeit, dass die anderen das endlich mal sehen, dass das alles stimmt, was ich glaube, dass ich selber das mal so eindeutig sehe, sodass keine andere Erklärung mehr möglich ist, dass ganz klar erkennbar ist, da ist jemand aus einer anderen Welt und nicht so zweideutig, so menschlich, so verwechselbar, weil wir ja auch unsere Bilder haben, unsere Etiketten, wie er sein müsste, was er machen müsste und was auf keinen Fall passieren darf. Bilder, die sich dann vor ihn schieben, die sich dann zwischen uns schieben, sodass wir ihn nicht mehr erkennen, so wie er ist in dem, was er jetzt will, in seinem Weg, den er jetzt geht, wo er vielleicht laut werden muss, um uns noch irgendwie zu erreichen durch unsere Bilder hindurch. Und wie immer im Evangelium ist das, was wir da hören, nicht ferne Historie, sondern sind wir drin im Bild, sind wir mittendrin im Bild und in der Szene, an diesem Wendepunkt. Und wir hören Jesus fragen, was reden die Leute über mich? Weißt du das? Hast du sie schon mal gefragt? Und dann, also, was ich eigentlich von dir wissen möchte. Wer bin ich für dich? Wer bin ich für dich heute? Hier. Und gehst du auch noch mit mir mit, wenn ich anders bin, als deine feste Überzeugung das denkt? Kommst du mit in Richtung Jerusalem, auch wenn es riskant ist, auch wenn es vielleicht wehtut? Und klar kannst du dich mal mir in den Weg stellen und kannst versuchen, mich in eine andere Richtung zu kriegen. Lässt du es dir dann gefallen, wenn ich dir das dann sehr deutlich sage? Und wenn ich dich einlade, wieder hinter mich, wieder mir nach, in meine Nachfolge, auf meinen Weg? Oder stehst du bei den anderen 11 und guckst dir das mit an, wie da einer mit mir ringt, und fängst dir währenddessen an, selber klar zu werden, wer ich für dich bin? Auf diese Weise. Wo auch immer entscheidend ist, dass wir ihm selbst begegnen. Wirklich unvoreingenommen. Und dass wir uns hinter ihn machen, mit ihm auf den Weg machen, was auch immer kommt. Amen.